Herzlich willkommen bei
Techtelmechtel, dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 297 mit mir am Philipp Rüegg, mit dem Luca Fontana.
Hey, Braten.
Schon wieder die Insider-Jokes am Anfang. Du Jugend. Der Domagoj Belancic.
Hallo.
Und der Florian Baducci.
Hallo, hallo.
Ja, wir sind geprägt von freundlichen Diskurs mit unserer Community.
Sie sind freundlich zueinander.
Ja, genau. Immer schön auf Augenhöhe mit freundlichen Namen. Nein, schön, schön. Aber darum machen wir den Podcast, weil da ist es nur ein Monolog von uns, zu euch. Nein, aber wir wissen ja, da lassen nur nette Menschen zu. Und genau, nette Themen haben wir auch heute. Wir reden über NVIDIA DLSS 5, wobei dort der Diskurs eben auch sehr hitzig war, kann man so sagen. Und genau, hitzig wird es wohl auch gewesen bei Subnautica 2. Dort ist hat das Gericht gezwungen, der Publisher gezwungen, dass der CEO wieder einstellt. Dort gibt es auch ein ziemliches Drama. Und dann, ich glaube, kein Drama, wenn man die noch nicht hat können testen, gibt es beim Apple AirPods Max 2, alter der Schwede, den Namen.
Da hat's also viel, da gibt es Schlimmeres viel.
Also okay, da muss ich sagen, das ist jetzt noch...
Die Messlatte ist aber auch nicht hoch, dass es noch schlimmer geht. Warte nur, bis es noch mal ein Upgrade bringt, ein Refresh, dann heisst es wieder...
Pro Ultra Max.
Ja. Ultramax, genau, der Ultramax. genau, und dann reden wir über Hijack, die zweite Staffel, und über Crimson Desert, ein Rollenspiel, um sie alle knechten und verschlingen und dich nicht mehr loslassen. Aber komm, fangen an mit den News.
News. News aus der Tech-Welt.
NVIDIA hat die neueste, ja, ich sage jetzt mal Upscaling-Technik, wobei das gar nicht im Zentrum gestanden ist, aber DLSS 5 und genau Deep Learning, shit, jetzt weiss ich den Rest gar nicht mehr.
Super Sampling, das weiss ich da in meinem Artikel.
Deep Learning
ist Super Sampling.
Ah doch, tatsächlich, siehst du. Doch mal Glück gehabt. genau, das ist bisher eigentlich primär bekannt für eben Upscaling, wo das Game in einer niedrigeren Auflösung rechnet und es dann ausskaliert, damit es schöner aussieht und weniger Leistung frisst. Jetzt haben sie aber etwas anderes vorgestellt, das, wo sie können nachträglich über Games drüber stülpen, damit die, ich sage es jetzt in Anführungszeichen, besser aussehen. Und eben da sind die Meinungen sehr auseinandergegangen. Aber genau, Domi, du hast den Artikel geschrieben.
Ja, genau. Ich weiß gar nicht, wo ich anfange. Es ist irgendwie so viel Wenst drum, wenn ihr irgendetwas dazwischen sagen oder fragen, einfach hineinschießen. Und ich probiere mich da irgendwie entlang zu hangeln an dem, was passiert ist. NVIDIA hat DLSS 5 vorgestellt, also die neueste DLSS-Version, die neueste Upscaling, aber nicht nur Upscaling, sondern KI, Deep Learning Upscaler, die sie Ende Jahr werden bringen, haben sie zumindest angekündigt. Die Demo, die sie gezeigt haben, jetzt an Game Developers Conference, glaube ich, die ist auf 2 5090er gelaufen, also auf 2 GPUs, aber das Ziel wäre, dass es Ende Jahr dann auf 1 GPU wird laufen. Und das war recht beeindruckend gewesen, was sie dort gezeigt haben, und sie selber reden vom bedeutendsten Durchbruch vom Unternehmen im Bereich von Computergrafik seit der Einführung von Echtzeit Raytracing 2018. Also sie sehen das wirklich als sehr grossen Schritt in die Zukunft. Und sie sagen auch, beziehungsweise der NVIDIA-CEO Jensen Huang hat gemeint, dass DLSS 5 ist der GPT-Moment für Grafik. Was für eine Aussage.
Ich würde gerne grosse Worte benutzen.
Ja. Was für ein Moment?
Weißt, GPT wie ChatGPT.
Ah, der ChatGPT-Moment. Yeah. Okay, jetzt komme ich raus. Ja, sozusagen. Also so ein entscheidender Schritt für Computergrafik. Oha. Sieht das.
Oha.
Und das ist eigentlich im Grunde genommen ist DLSS 5 einfach ein KI-Modell, das trainiert wurde, um, ich zitiere, komplexe Szenesemantiken zu verstehen. Also Figuren, Haar, Stoff, transluzente Haut, Lichtverhältnis, und mit diesem Verständnis soll DLSS 5 komplexe Effekte können darstellen, die du früher halt hast müssen berechnen im Spiel, in der Engine drinnen. Oh. Das macht jetzt DLSS aus dem, was es lehrt, aus der Realität oder wie die Realität sollte aussehen. Das heisst, zum Beispiel Volumenstreuung bei der Haut, unsere Haut und unser Fleisch ist ja nicht irgendwie einfach so ein fester Brocken, wo kein Licht durchkommt, sondern das sieht man bei den Ohren, oder wenn von hinten jemand beleuchtet wird, hat er so leicht durchsichtige Ohren. Das hätte früher müssen berechnet werden, ihr Engine mit komplexen Materialien und eben Beleuchtung, wie kommt das durch die Ohren, und das macht jetzt wie DLSS 5 aufgrund von diesen Daten, die trainiert wurden, weiss es, wie Ohren leuchten, wie sie von hinten beleuchtet werden. Oder der feine Glanz von Stoff, Materialien oder eben Wechselwirkungen zwischen Licht und Haar. Das soll alles DLSS 5 können, ohne dass es im Spiel jetzt wie vorprogrammiert ist, wie das so aussehen soll.
Ich meine, es geht ja genau eben grundsätzlich darum, sie haben ja schon verschiedene so Sachen, wie auch das Path Tracing und so. Geht ja alles in die gleiche Richtung rein. Dass halt eben, früher hat man halt auch... Weil eben, ein Game ist ein Game und es ist nicht so, dass da eine echte Sonne ist und leuchtet und dass dann einfach alles physikalisch stimmt. Und dann hat man ja natürlich, früher hat man einfach viel mit Tricks, oder? Dann hast du einfach irgendwo so eine Lichtkugel irgendwo versteckt und die so geleuchtet und den Schatten hast du einfach irgendwie manuell angepflanzt, oder? So richtig rudimentär. Mhm. Und dann hat es halt eben zum Beispiel das Path Tracing gegeben, wo dann zum Beispiel beim Cyberpunk wirklich so nachträglich halt richtig krasse Beleuchtung reinbringt, wo dann in ein Tunnel reingehst, dann ist dort halt viel dunkler, oder? Bis du wieder irgendwie Licht machst. Und das, und eben, es hilft natürlich, wenn man den Trailer mal schaut. Ich habe die Story ja eh verlinkt. Und da eben siehst du, wie es wirklich dann bei diesen Demos, also bei diesen, sie zeigen es ja anhand von mehreren Spielen, wenn man wirklich das aktiviert für ein bestehendes Game, und wie es dann nachher aussieht. Sie zeigen es ja wirklich so vorher nachher. Und
das sind recht krasse Unterschiede. Ja. Ja. Eben auch so Sachen wie ein Starfield, wo sie zeigt, hey, wo halt kein Raytracing, kein Path-Tracing hat, bekommt plötzlich irgendwie in der Spielwelt mehr Tiefe oder Beleuchtung, sieht dort irgendwie realistischer aus. Und ja, sie aktuell haben sich schon relativ viele grosse Studios gemeldet, die das werden unterstützen, unter anderem Capcom. Hotas Studio, was machen die?
Das sagt man sogar nicht.
NetEase, NCSoft, S-Game, Tencent, Ubisoft und Warner Bros. Games und auch Bethesda. Todd Howard hat sogar ein Zitat rausgeholt, wie geil das fängt. Wobei, das ist im Nachtrag ist es dann auch so ein bisschen relativiert worden, weil sie gesehen haben, was für einen Backlash das es hat gegeben. Hat Bethesda dann gesagt, hey, look, wir werden schauen, dass wir das vorsichtig einsetzen und nicht übertreiben. Und im Nachhinein habe ich auch gelesen, dass viele Entwickler bei diesen Studios, die ich jetzt genannt habe, absolut nichts von dem gewusst haben und selber überrascht sind worden, wo sie nachher die Demo gesehen haben, die Nvidia präsentiert hat.
Also sie sind ja Die sind ja alle abgesegnet gewesen, aber natürlich vom, also heißt vom
Management.
Ja, genau, von der Firmenspitze. Also es ist nicht so, dass sie dann die Games einfach benutzt haben, sondern die sind schon schauen, weil sie haben eben gezeigt, sind Starfield gezeigt, Resident Evil Requiem, Hogwarts Legacy, diverse so Games haben sie gezeigt und eben dort sind sie immer das Okay geholt, aber eben sozusagen der Designer, und das ist dann, glaube ich, sozusagen der Kern, wo man dann nachher diskutiert, die haben das natürlich nicht, oder nicht natürlich, aber die haben es offenbar nicht abgesegnet oder einfach nicht gewusst.
Genau, ja, und das ist so der Kern vom Ganzen, wie ich glaube, der kontroverseste Vergleich, den Nvidia veröffentlicht hat, ist eben Resident Evil Requiem gewesen, wo sie und das ist so das Thumbnail gewesen, wo sie irgendwie auf allen Pressemitteilungen und Blogposts als erstes benutzt haben und ich in meinem Teaser auch für Artikel. Was wirklich ein krasser Unterschied ist von der Protagonistin Grace Ashcroft, die auf der Straße vor einer Grossstadt steht und einmal mit DLSS off und einmal mit DLSS on. Und die Grace, die Figur, sieht einfach wie ein anderer Mensch aus, finde ich. Es ist einfach eine Beleuchtung. Eben, das ist schon auch noch wichtig. Es sieht so aus, als wäre es ein anderes Charaktermodell, tatsächlich. Aber alles, was DLSS 5 ändert, ist, wie die bestehende Geometrie, die bestehenden Texturen und die bestehenden Informationen, wie die mit der Umgebung interagieren und mit dem Licht interagieren. Und darum sieht es halt so krass anders aus. Und in dem Fall von Grace erinnert es halt viele Leute an also KI-generierte Videos. Oder so.
Ich finde, mich hat es
überschärften, überzeichneten und irgendwie zu perfekten irgendwie.
Mich hat es am ehesten erinnert an Mods. Weil wenn du von all diesen Games gibt es immer so Mods, die kannst du runterladen, Grafikmods, oder? Und damit das Zeug schöner aussieht. Und die arbeiten, habe ich das Gefühl, damals so mit ähnlichen Mitteln, eben mehr Kontrast, mehr Schärfe und so. Und im ersten Ding sieht es auf eine Art aus in einem Mod. Aber man muss eben auch sagen, wenn man, also das Gefühl, der Meister ist es eben schon so gegangen. Wenn man die Demo schaut, findest du schon, Also ich finde, es sieht verdammt krass aus. Und es sieht mal auf den ersten Blick einfach besser aus. Also gerade so bei Starfield, wo einfach scheiß Gesichter hat. Und wenn du es hier anschaust, sieht es einfach viel besser aus, wenn man das einfach mal so sieht. Und ich habe eben Spannung gefunden bei Digital Foundry, wo sie ja im ersten Video mega gelobt haben. Und dann im zweiten Video haben sie dann gemerkt, eben, wir sind vielleicht ein bisschen überhastet gewesen.
Ja, die haben quasi auch die Demo gesehen, Live-Demo, ja. Und dann sind sie ins Hotelzimmer gegangen und waren begeistert gewesen und nicht überlegt, was für Implikationen oder wie geil das es wirklich ist. Und dann haben sie gelobt und dann hat es einen riesen Shitstorm gegeben. Und so. Also wirklich, es ist ein verdammt schwieriges Thema, um irgendwie besprechen öffentlich, weil so starke Meinungen sind in beide Richtungen.
Aber auch bei uns ist ja. In den Kommentaren, die sind alle negativ gewesen, aber bei der Abstimmung haben 70% gefunden, es sieht besser aus.
Ja, das habe ich wirklich lustig. Ich habe eben all die Games, die gezeigt wurden, also beziehungsweise die, die Nvidia Stillframes veröffentlicht hat, also Resident Evil Requiem, FIFA, Starfield, Hogwarts Legacy und da die Tech-Demo, die sie haben, zum Path-Tracing zeigen, Sora heisst die. Und dort ist wirklich überall so 20-70% haben die Leute bei den Abstimmungen gefunden, bei denen Vergleich, dass sie das mit DLSS 5 besser finden. Ja. Recht eindeutig, ja, ich würde sagen, oder?
Es ist schon krass.
Der Diskurs online ist wirklich nur negativ. Also könntest du meinen, dass es niemand geil findet. Aber eben, wenn du halt so nicht wirklich im Thema drin bist und einfach so den Vergleich siehst, dann würdest du sagen, ja, auf den ersten Blick, ja, es sieht besser aus. Ich meine, es gibt ja auch einen Grund, wieso die Instagram-Filter so populär sind. Weil es ist den Leuten scheißegal, was jetzt irgendwie für eine künstlerische Intention dahinter steht. Es sieht schärfer und heller aus. Darum ist es besser, so auf den ersten Blick.
Ich habe zwei Meinungen dazu, oder zwei Punkte. Weil eben viele genau haben gesagt, das Problem ist doch, jemand designt das und er möchte, dass es so und so aussieht.
Yeah.
Und du tust es nachher einfach verändern, weil das DLSS 5 macht wirklich, dass es visuell halt wirklich anders aussieht. Wirklich nicht mehr genau gleich. Eben bei Resident Evil, da kann man eben sagen, es tut dann wie auch so ein bisschen Schminke auftragen.
Ja, es sieht so aus,
Aber ist das wirklich so? Oder ist das jetzt einfach in dem Moment, wo sie die Demo rausgebracht haben, so gewesen? Weil die ja nicht involviert worden sind. Man hat den Filter vorgestellt oder das DLS, also ich sage dem jetzt mal Filter, weil es so wirklich wirkt, einfach einen Filter drüber hauen und es sieht jetzt einfach mal so aus. Es hat einfach mal etwas gemacht und niemand hat von den Designern selber hat Einfluss drauf gehabt. Aber wenn man dann in Zukunft Games programmiert und das von Anfang an weiss, dass man das implementiert, sind es dann nicht eben dann doch wieder Designer, die auch können irgendwo durch eingreifen in dem, ich glaube eben, der Dings hat doch der Nvidia-CEO, der Jensen Huang.
Hat es nochmal gesagt, ja, genau.
Das ist genau das, was wir gestern schon in der Vorbesprechung, wo ich schon ein bisschen angetönt habe, ich glaube, dass sie in sehr, sehr komplizierte Worte, aber ungefähr etwa das gesagt, was sie auch gesagt haben, dass doch, wenn ein Entwickler dann selber Hand dran anlegen kann, kann er doch sicher irgendwo durch beeinflussen, wie fest soll das DLSS 5 jetzt wirklich eingreifen. Und so, dass es nur zu seinem künstlerischen Intent passt, dass es nicht einfach etwas macht, dass es nicht einfach ein Filter ist, der bei allen gleich aussieht, so wie auf Instagram, wo der Filter ist für alle der gleiche, sondern da kannst du wirklich jeden Filter für dein Game einzeln anpassen und dann einfach zu wirklich unglaublich geile, krasse Ergebnisse kommen, aber immer noch im Geiste von dem, was es sollen sein. Und ich glaube, wenn das der Fall ist, dann ist das eine massive Chance.
Und das ist das Problem von diesen Beispielen, die sie gezeigt haben. Die Beispiele zeigen einfach genau, dass nachher alles gleich aussieht. Genau. Dass alles nach Einheitsbrei aussieht und alles realistisch und überbeleuchtet oder so.
Genau, die haben da wollen einen Point machen oder die haben da wollen irgendwie so ein Proof of Concept machen und zeigen, schau mal, wie krass das kann sein. Und die haben halt das halt ohne, die haben Design nicht gefragt, die haben jetzt einfach mal überall einen Filter draufgehauen und also IAFC zum Beispiel, das sieht Wahnsinn, also das Bild,
ich finde auch den Vergleich von IAFC, nennen es jetzt gleich noch FIFA, weil es einfacher ist. ich finde, das ist wirklich ein geiler Vergleich, der zeigt, was für Vorteile du hast. Wobei eben die Vergleiche, die sie jetzt rausgepickt hat, ist schon mega nah, oder die Spieler, das wirst
du ja Spielen. Aber ich kann mir das vorstellen, wenn du das im
Replay.
Nicht nur im Replay, sondern wenn du das Games, weißt du, einfach als normale, die ich sag mal, eine Telesicht hast oder die Fernsehansicht auf dein Game, dass das mit dem
Dass es nochmal, ja, voll.
Dass es nochmal krasser aussehen würde, wie wenn du einfach ein Match am Fernsehen schaust. Ich kann mir vorstellen, dass das krass
ist. Das ist ein gutes Beispiel, oder? Weil da jetzt keine künstlerische Intention dahinter.
Genau, da willst du eigentlich ja so nah wie möglich an der Realität kommen. Bei anderen Sachen hingegen.
FIFA ist einfach ein Produkt, es soll einfach möglichst nah am Fußball sein, es soll eine Simulation sein und es soll realistisch aussehen. Und dann kannst du einfach, ohne zu überlegen, jetzt für so eine Präsentation DLSS 5 drüber holen, ohne irgendwie zu überlegen, wie das so ausgesehen und es wird geil ausgesehen und es ist ein super Vergleich, finde ich. Ja. Und auch bei so etwas wie Resident Evil oder Hogwarts Legacy ist es halt schwierig, einfach so Default-Einstellungen auf 120% darüber zu holen.
Ja, das ist eben so. Das Charaktermodell sieht man für mich dort ein bisschen zu krass aus, zu realistisch, aber zum Beispiel der Hintergrund, wo man sieht, so Hogsmeade und so, das sieht, finde ich, wieder mega schön aus mit dem. Also, und wenn man das genauso kann steuern kann, sagen, hey, look, bei den Charakteren, ich sage jetzt einfach etwas, 50% und im Hintergrund und so.
Chills ein bisschen bei den Charakteren.
Ja, genau.
Aber eben, gell, man weiss es, das Problem ist einfach, man weiss gar nicht, wie es jetzt implementiert wird.
Ja, absolut. Weil, ja,
einerseits denke ich mir so, ich als User, also wenn es die Option gibt, wieso, ist mir doch scheißegal, was deine künstlerische Identität...
Also nein, aber ich meine... Also der meiste wird so gehen, ja?
Nein, aber absolut. Ich meine auch nur, du könnt ja dann beim DLSS anschreiben übrigens, es sieht dann einfach nicht im Ganzen so aus, wie es mal sozusagen... Die empfohlene Variante ist die mit DLSS 4. Du kannst das 5 kannst du laufen lassen, aber es sieht dann vielleicht nicht mehr so aus, wie es mal... Es hat ja immer irgendeinen Text dazu. Weil ich sage, ich finde den ja auf eine Art... Ich meine, es ist ja mehr überlassen. Und irgendjemand moddet es ja dann sowieso, dass du das... weißt, ich meine...
Aber wenn der Entwickler selber das tut einstellen, sagt vielleicht sogar eigentlich DLSS 5 so... So solltest du es gamen, weißt, wenn du selber das kann, tatsächlich einstellen kann. So soll es aussehen, das Game mit DLSS 5. Wir haben da jetzt genau können einstellen so und so.
Wie von Anfang an.
Von Anfang an.
Ja. Oder, das, glaube ich, ist das Beste. Oder? Das habe ich das Gefühl, wenn die das können von Anfang an nutzen, weil eben Starfield, wirklich einfach die toten Gesichter, wenn die von Anfang an die Technik hätten und ist dann die Frage, oder? Das muss ja dann auch funktionieren mit irgendwie AMD. Sieht das Game mit AMD einfach anders aus, oder?
Also, ja, das ist auch die Frage. Was ist mit der AMD-Grafikkarte? Der muss, also AMD wird ja wahrscheinlich nachziehen mit etwas Ähnlichem.
Ja, wie alle Nvidia, die älteren Karten, die das gar nicht haben, oder? Weil das ist ja jetzt die...
Genau,
die,
und Konsolen, oder? Ja. Wo ja auch keine DLSS haben. Da wirst du echt ein Game haben, das auf drei Plattformen komplett anders ausgesehen.
Ja, da wäre es wie früher.
Ist so wie früher. Haben die aktuellen Konsolen gar keine DLSS?
Sind eigene die haben halt keine Nvidia, also außer Switch, aber Switch hat halt irgendwie alte DLSS, beziehungsweise eine Custom-Version, die auf alten Dings basiert. Und PlayStation 5 hat jetzt erst gerade PSSR 2 Update dropped, also für die PS5 Pro, aber das ist auch wie eine Eigenentwicklung zusammen mit AMD. Aber eben, es ist davon auszugehen, dass AMD etwas Ähnliches wird anbieten, dass vielleicht näher im Bereich von PSSR etwas Ähnliches wird kommen, dass Nintendo mit der Switch 3 oder Switch 4 irgendetwas Ähnliches wird haben. Aber es wird halt sehr halt unterschiedliche Modelle sein und es wird sehr spannend, die Vergleiche zu sehen, was für Auswirkungen das auf die Optik hat von dem Spiel.
Ja, und vor allem eben, weil das halt so etwas ist, wo ja jetzt eigentlich nachträglich funktioniert, was ja in vielen Fällen ist ja das amigs noch gut. Das weißt du, also eben DLS, das funktioniert ja auf eine Art, das kannst du auch einfach drüber stülpen und zum mehr Performance rausholen. Dort bleibt einfach das Bild gleich. Und dann, es gibt aber zum Teil das auch mit so Lichteffekten, also wo dann aber schon muss, eben das Path-Tracing muss dann zum Teil, ja, im Nachhinein kannst du das implementieren. Und da ist dann schon die Frage, ich denke einfach, eben ich aus User-Sicht, wenn ich einfach die Option habe, ich kann das jetzt einschalten und eben, wie gesagt, es sieht dann halt vielleicht nicht so aus, wie sie es wollen, aber wenn ich das einfach besser finde, ich kann ja auch einen Mod installieren, wenn ich das besser finde. Ich finde es noch schwierig irgendwie, weil, aber eben, und das andere, was ja die Befürchtung natürlich auch ist, wenn du einfach das kannst so auf einfache Art mit Machine Learning einfach besser machen, dann befürchten natürlich viele, ja gut, werden jetzt einfach so billige Assets irgendwo produziert, dann sieht das Game mittelmäßig aus und dann machst du zack, oder? Kannst du noch schön das DLSS drüber knallen und dann sieht es gut aus und alle haben sozusagen, ich sage jetzt mal klischeemäßig wieder so den Unreal Engine Look, oder? Statt dass Designer sich mit Mühe geben, das ist natürlich die andere Befürchtung.
Ja. Das kann sein, ja.
Aber
darauf zählst, dass das halt alles DLSS schöner und besser macht als
du. Aber es ist krass. Also es ist einfach, also meine Hoffnung ist auch, dass das sozusagen von den Studios genutzt wird, oder? Dass du dir die Technik zunutze machst, wo du einfach viel, weil Starfield hat ja auch gemacht, dass Gesichter besser aussehen, wenn sie sozusagen die Leistung und so die Möglichkeit hatten. Die sind ja nicht irgendwie unfähig und hätten es nicht können. Das wird irgendwie eine Limitierung von der Engine gewesen sein.
Was ich bei Starfield besonders das Problem finde, also die Gesichter sehen definitiv besser aus. Also wenn man es nebeneinander vergleicht, kann man nicht sagen, dass die alte Version, wenn er dort ist, du siehst fast keine Details,
es sind so ausdruckslos. Ja, also tote aber, Augen und ja.
Weil sie jetzt so realistisch aussehen, kommt schnell in so einen Uncanny Valley rein. Vor allem, weil die Animationen halt einfach nicht auf dem Niveau sind, vom Gesicht, wie es aussieht. Und das können wir noch vorstellen, dass es so ein kleines Problem wird werden. Du wirst so auf Stills, sieht es gut aus, aber sobald sich etwas bewegt, sagt dein Hirn, irgendetwas stimmt nicht. Das sieht realistisch aus, aber die Lippen bewegen sich immer noch wie so vor einer Puppe oder so. Das wird dann auch weird werden, kann ich mir vorstellen. Bei vielen Games, nicht nur bei Starfield.
Ich bin sehr gespannt, wie das kommt. Also, ja, aber ich glaube, es ist schon noch gut. Hat sich ein Backlash gegeben. Einfach, ich glaube, wenn ich finde, Digital Foundry, gerade Todesdrohung bekommt, weil einfach die Leute so dumm sind. Es ist einfach alles Affen. Aber wenn man es einfach mal chillen kann, aber so ein bisschen der Aufruf oder dass es ein bisschen Lärm gemacht haben, dass das dann schon zeigt, hey, okay, könnt ihr das nicht einfach komplett gerade irgendwie...
Ja, genau,
wenn es einfach keinen Aufschrei gegeben hätte, dann hätte das gerade alle irgendwie drüber gestülpt und dann ist weil auf ihre eigenen Designer und so würden es eh nicht hören. Oder? Ja. Einfach, da wird nur aufs Geld gelost.
Hey, noch ein Punkt aus den Kommentaren, den ich gerne aufgreifen würde. Viele Leute haben noch gesagt, ja, man muss sich eh keine Sorgen machen, weil eben die Demo ist auf 2,50-90 gelaufen und bis das irgendwie auf etwas läuft, was sich jemand Normales kann leisten kann, das wird irgendwie noch 10 Jahre gehen oder das wird nie wirklich so weit sein. Und ich glaube, ein paar Leute unterschätzen, was für eine grundlegende Änderung das ist. Es ist wie egal, ob die Demo jetzt auf zwei GPUs gelaufen ist. Das ist die Zukunft. Also dort wird es hergehen. Es ist wie unvermeidbar, habe ich das Gefühl. Und wenn nicht in diesem Jahr, dann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Aber in 10 Jahren wirst du halt der wahrscheinlich, wie bei Raytracing jetzt auch, wirst Midrange und Low-End Grafikkarten haben, die das auch können. Ich meine, mittlerweile ist Raytracing auf Handys möglich. Und 2018, wo das eingeführt wurde, ist es halt nur auf den Top-End Nvidia-Geräten möglich gewesen. Und es ist wie scheißegal, wie das jetzt gezeigt wurde. Dorthin geht einfach die Zukunft und es ist wie unvermeidbar.
Übrigens, so. Was ich noch technisch noch... Du hast am Anfang erwähnt, eben das mit der Lichtdiffusion und der transluzenten Haut und so, dass das eben ganz, ganz krass und neu ist für Games. Das ist tatsächlich der Gollum für Herr der Ringe, der es da gemacht hat. Ich weiß nicht, ich bin jetzt noch mal gerade schnell schauen, weil es hat bei mir Bells ringen lassen. Gott, ich habe kein Deutsch mehr. Wenn man so viel Englisch liest. Die haben genau das beim Gollum damals, bei The Two Towers, haben sie es mega stolz erzählt, wie sie dort Durchbrüche gemacht haben, eben in der... Research, in der Forschung von dieser Lichtdiffusion, von dieser Hauttransluzenz und dass der Gollum genau wegen dem so verdammt realistisch, vor allem für damals, ein riesen Sprung war, warum der Charakter nicht ausgesehen hat wie irgendwie tot oder einfach warum er neben Schauspieler wie der Frodo und, also Frodo, Schauspielfigur, wie der Frodo und der Sam hat können stehen und die Leute nicht aus dem Film rausgerissen worden sind, so à la, oh, da ist ein CGI-Charakter. Und sie haben das voll abgenommen, dass der Charakter wirklich dort ist, physisch, oder? Und das ist genau das. Das ist schon vor 20 Jahren in der Filmwelt eingeführt worden. Und sie haben auch für das dann auch den Oscar gewonnen. Also der Oscar ist für das auch ausdrücklich für die Fortschritte, für die Durchbrüche in der Erforschung von dieser Technologie auch wegen dem an Herr der Ringe vergeben wurde. Ich finde das mega spannend, dass das so krass etwas ausmacht. Es tönt nach nichts, aber es ist ein hoher Gamechanger für unser Hirn, um etwas als realistisch wahrnehmen, wie Haut dargestellt wird. Licht, das durch Haut geht und reflektiert wird, aus vom Knochen, von wo auch immer, vom Gewebe, wieder rauskommt. Und es ist so verreckt, es ist so crazy, so Details.
Es hat Games auch schon gemacht, jetzt vor DLSS 5, aber eben jetzt mit DLSS 5 können sie es einfach wie sagen, mach das.
Ja.
und wir machen das nicht selber.
Ich finde, ich habe irgendwie den Virgin-Artikel gelesen, wo ich irgendwie finde, die haben einfach eine völlig falsche Demo gezeigt. Die hätten eben müssen, wie sozusagen ein neues Game zeigen. Und das ist, schon, voll, das ist ja. So eine typische Tech-Demo. Aber ich finde, das stimmt aber nicht. Weil ich dann hätte ich aber, aber ich hätte dann keinen Vergleich gehabt.
Ja, aber eben, die Vergleiche sind jetzt alle so kontrovers diskutiert worden. Oder du hättest wie halt einen sehr kontrollierten Vergleich so haben, der halt nicht so übertreibt wie jetzt bei Resident Evil Requiem. Aber
nur so siehst du natürlich, wie krass das ist. Wenn du mir einfach wieder eine krasse Tech-Demo zeigst, dann finde ich so, ja, das sind schon geil.
Und dann wäre der Aufschrei viel weniger gross gewesen.
Ja. So. Es wäre einfach auch die Aufregung viel weniger gross gewesen. Ja. Also
im das Interesse Sinn. Daran wäre wär weniger gross gewesen.
Ja. Damals, ist das nicht Unreal Engine 5 gewesen? Oder irgendeine, mit der wo es auch so eine wahnsinnig krasse Demo hat, wo du siehst, wie sie in der Höhle läuft?
Ja, ich mag mich auch
noch ja.
Oder wo ich das Gefühl habe, Games sehen heute immer noch nicht so aus wie in dieser Demo. Aber damals war das so eine fucking krasse Demo, wo du das Gefühl hast, boah, das ist Fotorealismus. Oder?
Ja, also manchmal funktioniert es, aber eben, ich habe das Gefühl, eben, heute braucht es so viel mehr und ich habe schon so viele realistische Gesichter in so Tech-Demos gesehen.
Ja, eben, das wie jetzt. Ja, okay, Tech-Demo sieht gut aus, kennen wir schon, aber wie sieht es in einem echten Game
aus? Für mich ist es schon, das ist für mich beeindruckend, wenn du einfach das kannst drüber stülpen. Ja. Aber eben, ich muss schon sagen, ich hoffe schon auch, dass das irgendwie, wenn... Mit Mass, aber eben, das kann man sich leider nicht verlassen, was so KI anbelangt. Ja gut, komm, wir gehen eins weiter, der geht zum Subnautica 2. Ich glaube, wir haben über das auch schon mal geredet gehabt. Dort, Subnautica ist das Unterwasser-Survival-Game, wo ich glaube, eigentlich schon letztes Jahr hätte es in Early Access sollen gehen. Und das ist eins von der, oder ich glaube, das meist gewünschte Game auf Steam. Und im letzten Herbst hat dort Krafton, das ist der Publisher, das ist ein südkoreanischer Publisher, den man kennt, der ist mit PUBG und so eigentlich entstanden. Also durch den Erfolg von PUBG haben sie, glaube ich, Krafton gegründet. Die haben dann, weiß ich nicht, 2021 haben sie Subnautica, also Unknown Worlds Entertainment, Studio hinter Subnautica, haben sie gekauft. Und im Herbst haben sie eben dort die Führung ausgestellt, also die Chefs und also die Gründer. Und, oder im Juli. Und jetzt hat ein amerikanisches Gericht, weil Unknown Worlds ist ein US-Unternehmen, ein US-Studio. Und das Gericht hat jetzt entschieden, dass der Publisher, der CEO, geht jetzt vor allem um den, Ted Gill, dass er den wieder einstellen muss, und zwar sofort. Oha. Und das ist schon noch, es ist recht interessant. Es ist richtig so ein Millionendrama, weil es geht darum, Krafton hat dann mit den Chefen so Bonuszahlungen abgemacht im Wert von 250 Millionen US-Dollar. Also gigantisch viel.
Ja.
Also ein Entwicklungsteam, oder? Insgesamt. Und das hat jetzt bekommen, wenn es bis Ende 2025 eben das festgelegte Umsatzziel erreicht haben. Aber das Umsatzziel kannst du natürlich nicht erreichen, wenn das Game nicht rauskommt. Und offenbar hat eben der Publisher über Krafton wirklich einfach alles versucht und alles dran setzen, damit ihr das Geld eben nicht bekommt. Und sie haben dann ihren Vertrag einfach nicht gefunden und dann sozusagen das beste Mittel oder das Einzige, was sie noch gefunden haben, ist dann eben gewesen, ja, wenn das Game nicht raus, wenn sie es nicht veröffentlichen können,
dann kein Umsatz.
Dann kommen sie kein Geld über. Aber eben, weil die das selber dürfen, eigentlich bestimmen das Studio, haben sie einfach die Führung rausgekickt. Dann kann die das Game nicht veröffentlichen und sie müssen nichts zahlen.
Haben sie dann auch einen neuen CEO eingepflanzt?
Das weiss ich ehrlich gesagt nicht einmal.
Oder der einfach weg da. Ja, das war das Wichtigste.
Das ist mal das Erste, ja. Und es ist dann eben auch noch rausgekommen, und das, offenbar hat das wirklich gestimmt, dass der Krafton-Chef, dass der wirklich ChatGPT gefragt hat, um eine Lösung zu finden, wie er den rausstellen kann, den CEO.
Wie armselig.
Das kannst du nicht ausdenken, oder?
Und Gericht, stell dir vor, wie viele CEOs auf dieser Welt wahrscheinlich ChatGPT nach Rat fragen, weil sie nicht rauskommen in dem, was sie machen. Das ist eigentlich schon noch recht beängstigend, wenn es dir so überlegt.
Das ist schon himmelfreudig. Ja, und das Gericht hat wirklich gesagt, dass Krafton keine Beweise können vorlegen konnte, also keine Entlassungsgründe. Sie haben einfach nichts können vorlegen und die Gründe, die man dem CEO zu Lasten gelegt hat, die haben wir alle so nachträglich zusammengesucht. Das heisst eigentlich nicht, als Grund für die Entlassung hat es einfach nichts gegeben.
Nein.
Also es gab keine Gründe, man hat keine Gründe gefunden, dass er seinen Job nicht richtig gemacht hätte. Und ja, jetzt müssen sie ihn wieder einstellen, aber eben, man fragt sich dann schon irgendwie, oder macht sich schon ein bisschen Sorgen um das Game auch. weil jetzt soll es, glaube ich, im Mai soll es in Early Access kommen. Und sie haben jetzt aber, glaube ich, noch mal Zeit, dann bis, glaube, bis Ende Jahr, um sozusagen die Ziele dann zu erreichen. Ich habe 2025 geschrieben, aber ich glaube, es ist jetzt bis Ende 2026. Ja. Ja, jedenfalls wird es dann voraussichtlich im Mai rauskommen und der Chef ist schon dort, aber ja, ich weiß auch nicht, wie gut man sich da noch vertreibt mit dem, also Publisher, das ist ja der Besitzer, aber ja.
Das ist schon beschissen für das Entwicklerteam, das während dieser Zeit einfach weiter am Spiel muss arbeiten und so tun, als wäre ich nichts.
Ja, also vor allem, du bist ja dann gleich auf die angewiesen, dass die das Game vermarkten.
Aber ja.
Gut, das wird sie auch machen, weil die...
Wenn sie wären blöd, wenn nicht, ja.
Genau, sie müssen das Geld müssen irgendwie machen.
Ja. Ich meine, also Erfolg wird es wahrscheinlich eh, oder kommerziell, ja, ja, wenn es so viele Wishlists hat, wäre jetzt einfach blöd, wenn es kritisch, also von Kritikern jetzt nicht gut aufgenommen wird, ja, und das Drama so weitergeht. Aber ich glaube, die werden sicher einen Grunderfolg haben, trotz all dem, was genau jetzt da passiert ist.
Haben die erst mal gespielt? So als Erste?
Mm. Ja, aber es ist nicht so mies, nope, muss ich ehrlich gesagt sagen.
Es war schon geil gewesen.
Es ist anstrengend.
Ich habe mal in VR gespielt. Das soll so sein. Du hast ja eh so eine Taucherbrille an.
Und das ist ja, das stimmt. Fast täglich, ja. Und auf Mobile ist das erste mittlerweile auch, oder?
Ah, wirklich? Das weiß ja ich nicht.
Haben sie tatsächlich auf Mobile rausgebracht.
Korrekt. Gut. Komm, unsere dritte News. Gibt es noch eins auf die Ohren. Und zwar die AirPods Max 2. Die neuen Over-Ear-Kopfhörer von Apple. Die sind auch schon ziemlich langfällig, nicht? Also, wie alt sind die ersten?
Ewig. Die ersten sind im Herbst 2020 rausgekommen. Hm. Und es ist tatsächlich so, dass Samuel und ich immer noch, also es ist ja fast ein Running Gag mittlerweile, eigentlich in jeder Vorschau, jeder Jahresvorschau oder jeder Vorschau zu Keynote im Angefressen, hau ich noch raus, hey, jetzt kommen dann noch die AirPods Max 2 und so. Und Samuel und ich haben immer herzlich müssen lachen, es ist ja fast ein Meme. Und tatsächlich ist es extrem merkwürdig. Also es sind ja vor, was sind es jetzt, zwei Wochen, zweieinhalb, ist die grosse Launch Week gewesen, es ist das iPhone 17e rausgekommen, das neues Studio-Display, was schon alle überrascht hat, oder zwei Versionen sogar, neue MacBook Pro, neue MacBook Air und natürlich MacBook Neo. Und wir haben noch gewitzelt im Podcast, oh Mann, schon wieder keine AirPods Max 2. Und dann zwei Wochen später landet einfach so eine Mail in meinem Postfach. Hey, übrigens, AirPods Max 2, ihr wartet jetzt seit irgendwie fast 5 Jahren drauf. Da sind sie. und völlig, ich has vor allem nicht einmal gesehen. Michelle hat mich noch drauf gestossen. So. Ich habe die Mail gar nicht angeschaut. So, ist das etwas? Muss man das bringen? Und ich so, ja.
Gut, ich weiss halt auch nicht. Man sieht sie zwar noch viel, aber es sind halt einfach auch auffälliges Design. Aber vermutlich verkauft sie sich irgendwie einen Bruchteil von der In-Ear, oder?
Ja, natürlich. Also man muss natürlich ganz klar sagen, AirPods Pro und auch die normalen AirPods, die mittlerweile in der vierten Generation sind, verkaufen sich natürlich um ein Vielfaches. Aber es hat schon auch damit zu tun gehabt, dass die sich schon immer noch einfach super gut verkauft haben und dass sie ein teures Produkt sind, dass sie so lange gewartet haben. Also nehme ich einfach mal an, wenn ich bei uns so Zahlen anschaue und wenn du dann das auf andere Sachen umrechnest, ja. Ich habe sie selber noch nicht in der Hand gehabt. Experten, die das schon hatten, sind ein bisschen enttäuscht. Also, weil die AirPods Max 2, sie haben zwar zweifelsohne, also die ersten haben zweifelsohne ihre Stärke gehabt, namentlich halt Noise Cancelling, das gut war, und vor allem der Transparenzmodus von Apple, der einfach immer recht gut ist. Oft hast du bei dem, also der Transparenzmodus ist das, wo du kannst deine Umwelt wahrnehmen, obwohl du die anhast, oder? Kennen die alle.
Yeah.
Und bei Apple ist es halt einfach so, natürlich, genau wie bei allen anderen, die Mikrofone nehmen die Umwelt auf und transportieren sie an dein Ohr, weil du auf natürlicherweise hörst du es ja nicht, weil es ist ja zu. Und Apple macht das irgendwie einfach natürlicher als andere. Es tut es nicht so übersteuern, ich finde es noch angenehm. Und, das ist eine sehr kleine Sache, sie haben halt das Mesh, also sie haben kein Kunstleder. Ich hasse Kunstleder an Overears, wie die Pest. Ich habe auch meine steinalten, schon fast musealen Headset hat das auch nicht. Aber sie haben natürlich extreme Schwächen gehabt. Also der Akku ist wirklich nicht mehr zeitgemäss. Und sie sind sau schwer. Sie sind irgendwie 380 Gramm. Also du kannst gerade das Abo beim Chiropraktiker lösen und so.
Ja, das kostet mega.
Es ist abartig. Und jetzt sind die neuen draus. Und ich habe sie selber noch nicht ausprobieren können, aber sie sind genau gleich schwer. Der Akku ist immer noch 20 Stunden. Natürlich ist das schon noch viel. Und die meisten Leute, denen reicht das für eine Woche, aber 20 Stunden sind halt einfach, das ist einfach nicht zeitgemäss.
Hey, aber USB-C? Also,
wie?
Aber USB-C gibt es jetzt, oder?
Gut, USB-C, sie haben sie in die USB-C-Variante von der ersten sind auch vor 2 Jahren rausgekommen, muss man sagen, vor anderthalb. Ja. Also die sind, das ist schon da gewesen, aber ja, ich bin schon mal ein bisschen vorsichtig enttäuscht. Also du hast jetzt immerhin Low-Latency-Audio über USB-C, du hast Lossless-Audio 24-Bit und 48 kHz. Wir werden dann sehen, ob das wieder nur für ALAC, also für die Apple-Lossless-Format funktioniert oder für andere auch. Sonst müsstest du halt das Apple-Audio-Streaming-Dienst haben. Du hast besseres Noise Cancellation und offenbar auch noch einen besseren Transparenzmodus. Aber eben, der Akku ist immer noch schwach.
Das Design ist identisch, oder?
Ja, das Design ist identisch, sie sind immer noch gleich schwer, was ich mega nervig finde. Scheint es immer noch keine richtige Hülle. Du hast ja nur das komische Tragerli-Dings bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr euch an das noch erinnert.
Ah, ja.
Das bleibt, ja. Was halt unglaublich unpraktisch, also nicht faltbar, ist halt immer unglaublich unpraktisch zum Transportieren. Aber du hast den neuen H2-Prozessor drin, wo es seit AirPods Pro 2 gibt. Relativ einen guten Audioprozessor. Aber ja, ich würde es jetzt mal testen.
So.
Wie? 600? Ja, 549, ja.
Das ist schon eine steile Preise.
Es ist extrem, extrem teuer und sie kommen in Midnight, Starlight, Purple und Orange und Blue. Das heisst, also eigentlich wie der MacBook Air auch. Plus Orange, wer auch immer sich das kauft.
Aber ist das in dem Fall der Grund, so, wieso dass sie das nicht irgendwie gestern, in dieser Woche, wo all das krasse Zeug angekündigt wurde, das auch noch angekündigt haben, weil sie gewusst haben, es ist eigentlich nicht wirklich etwas super krasses, geiles und neues, sondern das tun wir einfach noch ein bisschen nachliefern, einfach so unter der Hand.
Hey, ich glaube im Fall schon, sie haben so den Fokus nicht abziehen, weil sie schon gewusst haben, natürlich ist ein Kopfhörer nicht so spektakulär wie ein Phone oder wie ein Mac, aber sie haben schon gewusst, nach so einer langen Zeit wird das schon sehr viel Aufmerksamkeit erregen, egal wie gut oder wie schlecht das wird. Und darum könnte ich mir vorstellen, ohne das jetzt irgendwie bestätigt zu haben, dass sie mit dem ein bisschen gewartet haben. Weil das MacBook Neo, das der Samuel getestet hat, das ist schon der Star. Und dann haben sie gefunden, hey, wir machen das getrennt voneinander. Bin ich recht überzeugt, ohne das jetzt können zu beweisen. Und ich will das jetzt auch noch gar nicht verdammen. Also wir müssen mal schauen, weil der Audio-Chip ist gut und wie sich dann da einem Over-Ear schlägt. Bin sehr neugierig drauf.
Aber und ja, für irgendwie 5-6 Jahre nach dem ersten ist natürlich schon irgendwie, sieht es nicht nach einem gigantischen Upgrade aus.
Nein.
Gut.
Also ja, vor allem die ganzen Side-Benefits, die halt ein Kopfhörer heutzutage hat, wie halt ein 30 oder sogar 40 Stunden Akku und Faltbarkeit und
ich wüsste ehrlich gesagt gar nicht, wie viel meine Akkuleistung haben. Aber es ist so, wahrscheinlich haben sie
Hast du
so
Sony?
Viel genug? Ja, die letzte Generation. Also nicht die aktuelle, sondern. Siehst du
sie? Ich glaube, du hast die vorletzte, oder?
Sind alle drei schon mal. Ich weiß doch nicht. Die vierte, genau.
Genau. Weil das
wie viel hat die?
Sind ja. Die haben schon mehr. Ich glaube, die haben 30 Stunden oder so.
Okay.
Ja.
Auf jeden Fall genug, dass es dir wie nicht auffällt, dass du mal in eine Situation kommst, dass du das Käse hast.
Ja. Ich habe früher auch nur immer Over-Ear gehabt, aber irgendwie, seit ich diese blöden Huren In-Ear habe und weißt, dann brauche ich beim Velofahren, früher habe ich beide dabei gehabt, weißt, auf dem Velo oder die anderen Reiter und dann im Zug oder die anderen. Das Ding eigentlich, hörst du einfach auf mit dem.
Ja, also auf dem Velo solltest du natürlich generell nichts haben, was neues Canceling hat.
Aber ja, es ist schon.
Das ist gefährlich für den öffentlichen Verkehr.
Der öffentliche Verkehr ist gefährlich für mich. Also komm, wir gehen weiter und schauen den Big Screen rein.
Play the Pipe Tones. Film und Serien auf dem Big Screen.
Ja, bevor wir über Hijack reden, könnten wir eigentlich noch kurz ein Paradise-Update machen, weil genau Tommy, du hast ja versprochen, dass du die ersten zwei Folgen schaust, weil der Luca gesagt hat, das ist das Krasseste, was es gibt.
Und, Game Changer.
Und wie krass, wie viel hast du geschaut und wie krass hast du es gefunden?
Man hat zwei Episoden geschaut.
Erst noch zwei, das ist nicht ein gutes Zeichen.
Ja, also am Wochenende haben wir angefangen.
Ah, okay.
Und dann haben wir aber, ist ja auf, fuck, auf welchem ist es jetzt schon wieder? Auf Disney, oder?
Ja.
Disney Plus. Ich verwechsel immer Apple TV und Disney. Ich habe keine Ahnung, wieso, aber das ist für mich so interchangeable.
Da bist der Qualitätsunterschied enorm.
Nur wegen deinem HDR, den du jetzt nicht mehr hast.
Gibt es ja, immer noch nicht bei Disney?
Mal HDR gibt es mittlerweile wieder, aber ah, Dolby Vision gibt es noch.
Als wir geschaut haben, ich denke mal, das muss doch, also es war eine verdammte Hell gewesen.
Ja.
Aber dann sind wir abgelenkt worden auf Disney, weil wir gesehen haben, dass es neue Episoden von Bob's Burgers gibt. Und dann haben wir das
gehört. Aber das muss ich mal etwas schreiben, warum das besser ist als Simpsons.
Das ist so gut.
Bob's Burgers dir deine Aufmerksamkeit weg von Paradise nimmt, ja. dann hast du Paradise.
Aber eben, zwei Episoden haben wir gesehen und es war schwierig, weil du den Twist so gross angekündigt hast und darum habe ich natürlich die ganze Zeit darauf gewartet, was passiert jetzt und so. Und es hat schon Andeutungen gegeben. Ich glaube, die Andeutungen hat man wahrscheinlich nicht bemerkt, wenn man nicht gewusst hätte, dass ein grosser Twist kommt. Aber ich habe natürlich nicht immer gemerkt, während der Episode, ich hatte ja schauen, so kleine Andeutungen gegeben, dass da mit dieser Welt vielleicht irgendetwas nicht stimmen könnte. Und ich habe es okay gefunden, es hat mich jetzt nicht weggehauen. Es ist nicht das, was ich erhofft habe. Und ich bin nicht in dem Mood für das, das was ist so.
Sehr schön gesagt, ohne nichts zu sagen.
ohne zu sagen, was der Twist ist. Aber ich hätte mir irgendwie etwas anderes erwartet oder irgendetwas Kreativeres. Oder sagen wir es mal so, es erinnert mich an andere Serien, die ich in letzter Zeit gesehen habe, die eine ähnliche Prämisse hatten. Unter anderem auch auf Nein, das war jetzt eben auf Apple TV. Ja. Ich sage jetzt nicht, welche Serie, aber sonst würde ich verraten, was es ist.
Ich glaube, ich weiss, was du meinst. Aber ich darf es jetzt auch nicht sagen.
Kurz sagen.
Vor allem, weil es ist echt zuerst gewesen. Welche ist zuerst rausgekommen?
Ich habe auch eine Vermutung. Ich meine,
ah ja, aber die Idee ist ja nicht, also ja, genau, die Idee ist sicher schon mal verwertet worden. Aber was mich genervt hat, in diesen zwei Episoden jetzt, dass am Schluss, ich könnte mir sagen, ob das später auch immer noch so ist, dass am Schluss immer ein Song kommt, wo dann einfach irgendwie 5 Minuten lang im Loop gespielt wird, während es irgendeine dramatische Montage gibt von dem, was revealed wird und passiert wird.
Das kommt in jeder Folge und ist ein wichtiger Teil vom Charakter vom Präsidenten.
Was ist das im Outro, oder wo?
Ja, einfach die letzten 5 oder 10 Minuten ist einfach ein Song, wo in der zweiten Episode ist zum Beispiel, ich weiß nicht, wie das Lied heißt, aber es geht «We built this city on rock and roll».
Aber dann ist er fertig, oder? Also,
ja, dann ist es fertig.
Ich schaue dich nie da.
Und dann gibt es von «Eye of the Tiger» gibt's einen fucking epischen Cover, wo auch ein richtig geiler Moment ist.
Ich finde es schon geil, aber es war so ein bisschen too much. So, ja, okay, jetzt habe ich es dann mal gehört.
Und der
ich verstehe die Referenz und ist, ja, okay,
Paradise,
cool.
Paradise, oder? Der erste ist natürlich vom...
Paradise, ja, genau. Und das ist
Phil Collins. Phil Collins, Paradise. Ja. Ah, ja, ja. Ja, eben, das ist das Problem.
Es war mir ein bisschen zu on the nose gewesen, irgendwie. Ja, ja, Paradise. City is Paradise, ja, ich verstehe das.
Ah, jetzt habe ich kapiert. Oh, ja,
aber Kojima Game.
Ja, das ist genau. Das ist wirklich so ein bisschen etwas Kojima-esk.
Der Deadman ist im Fall ein toter Mann. Der Deadman.
Ja, eben, das ist so, wenn man weiß, dass der Twist kommt und mittlerweile weiß, ja, dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so. Wenn man einfach wirklich absolut null Ahnung hat, du schaust gar nicht nach diesen Hinweisen und plötzlich macht es im Nachhinein halt einfach.
Hast du halt schwierig heutzutage, oder? Irgendwie so etwas noch so zu konsumieren.
Ja. Ja, voll.
Ja, gut. Genau, aber dann hast du noch Hijack, die zweite Staffel geschaut, oder? Oder
anschauen? Nein, die haben wir fertig geschaut, ja. Das ist so eine Binge-Watch-Serie, finde ich. Die hat alle die erste Staffel auch nicht gesehen, oder so, wie ich das verstanden habe.
Leider noch nicht, obwohl ich es schon 100 Mal vorgenommen habe. Aber da kommen immer wieder neue Scheiße raus, wo ich muss... Ach, ich
es ist schein. Es ist wirklich lustig.
Also schaut ihr das alles?
eben nicht.
Eben nicht, ja. Es ist so unterhaltsamer Fastfood, würde ich jetzt mal behaupten. Und eine super Serie, wo ich finde, wo jetzt überhaupt nicht in diesem wöchentlichen Rhythmus funktioniert, wie das ist jetzt eben bei Apple TV gelaufen, ja genau. Bei Apple TV haben wir das geschaut. Und das ist wöchentlich rausgekommen und wir haben es angefangen zu schauen, jetzt die zweite Staffel, zwei Episoden, haben angefangen, fuck that, jede Woche warten, es endet immer mit einem scheiß Cliffhanger. Und dann haben wir einfach gewartet, bis jetzt im März, am 4. März oder so ist die letzte rausgekommen und haben dann alles am Stück, die restlichen sechs geschaut. Und das würde ich empfehlen, dass man es so macht, weil es ist offensichtlich so konzipiert, dass man es so konsumiert. Genau, die erste Staffel, schnell als Recap für die, die es nicht kennen. Es geht um Flugzeugentführung. Und der Idris Elba hat die Hauptrolle, der spielt der Sam. Der ist, wie sagt man es auf Deutsch, ein Business Negotiator. Also jemand, der halt so riesige Business Deals und Unternehmensfusionen abschließt und schaut, dass sein Auftraggeber möglichst gute Konditionen bekommt. Der ist die ganze Zeit am Verhandeln, oder? Und wo das Flugzeug entführt wird, von Dubai nach London, sieht er sich halt mit seiner Superkraft, seiner Verhandlungssuperkraft, sieht er sich halt in der Rolle vom Negotiator zwischen den Leuten, die es entführt haben, und den Passagieren, um zu schauen, dass alle irgendwie lebend aus dieser Situation rauskommen. Und er tut sich so zum Held selber ernennen, wo jetzt muss schauen, dass da alles mit rechten Dingen zu und her geht. Und die erste Staffel wirklich auch hure cool. Sieben Episoden war die. Und was ich an dieser Gale angefangen habe, die hat es wirklich aufgenommen im echten Flugzeug, beziehungsweise in der Höhe vom echten Flugzeug. Und das merkst du, das ist mega klaustrophobisch gefilmt. Du hast so gemerkt, die Kamera hat nicht viel Platz gehabt beim Filmen. Es ist alles mega unangenehm nah. Und die Spannung, ich fliege selber nicht gern, nicht unbedingt gern. Und wenn ich mir vorstelle, so in so einem engen Raum, dass sich so etwas abspielt, das haben sie sehr gut eingefangen, finde ich. Es hat noch eine Geschichte außerhalb des Flugzeugs, die war am Anfang cool. Es hat immer so ein bisschen rätseln, wer sind die Entführer? Hat das einen terroristischen Hintergrund? Hat das irgendeinen anderen Hintergrund? Du wirst immer auf falsche Fährte geführt. Und am Schluss ist es ein bisschen zu sehr Hollywood-Action-Dings geworden und so dumm. es hat so Prämissen, hat es nicht wirklich eingelöst, aber im Flugzeug drin ist es immer spannend geblieben und das habe ich super gefunden. Und dann bin ich sehr überrascht gewesen, als ich gesehen habe, dass es eine zweite Staffel gibt, weil ich meine, das Flugzeug ist entführt worden, was willst du noch machen? Es war so eine abgeschlossene Miniserie gewesen, die absolut keine Fortsetzung gebraucht hat. Aber wahrscheinlich war sie halt recht erfolgreich gewesen und hat man gefunden, hey, wir überlegen uns jetzt irgendein Angstszenario, wo wir das Prinzip vom «Etwas wird entführt» können weiterführen und das Mal wird eine U-Bahn entführt. Und ich finde, das ist halt schon wie wortwörtlich nicht die gleiche Flughöhe, wie wenn das Flugzeug entführt wird. Es ist irgendwie ein Flugzeugtest in Dringlichkeit, oder? Du weißt, okay, das fliegt um und es ist entführt worden und fuck, da kann alles passieren, oder? Haben wir in der rechten Welt auch schon gesehen, was für Tragödien können stehen. Und bei der U-Bahn ist einfach, die U-Bahn ist entführt worden und jetzt die steht einfach um auf den Gleisen.
Kann sie nicht bremsen und sie müssen immer die anderen aus dem Weg schieben?
Aber nicht, das hätte ich lustig gefunden, wenn es so speedmässig wäre gewesen.
Ja, ich habe das Gefühl, da habe ich mal gesehen.
Nein, die wird einfach entführt und auf irgendein Abstellgleis da und nachher passiert.
Auch da wieder nicht nur metaphorisch, sondern...
Ja, so gut.
Aber trotzdem, so ein bisschen die Spannung und das Prinzip, was ich in der ersten Staffel hatte, haben sie gleich gut auf das können überführen, auch wenn die Dringlichkeit nicht so krass war. Aber es ist trotzdem, die Struktur ist immer noch gleich. Es gibt immer wieder einen krassen Cliffhanger. Immer wieder wirst du auf eine falsche Fährte geführt, was jetzt genau los ist. Aber es wirkt alles viel konstruierter als in der ersten Staffel. Weil sie sich eben ich glaube, die Ausgangslage ist wirklich, wir brauchen eine zweite Staffel, was machen wir? Und nicht, wir haben eine geile Idee für eine zweite Staffel, komm, machen wir das.
Ich meine, ist jemals eine U-Bahn entführt worden? Also
ich glaube, es gibt doch einen Film aus den USA, Taking of the Pelham, 1, 2, 3.
Keine Ahnung.
Wahrscheinlich, dass wir jetzt... Ich kenne die Referenz nur aus einem Lied von den Beastie Boys. genau. About a train dispatcher who hijacks a subway of, car of passengers. Ja, also das Prinzip gibt es eigentlich schon aus den USA.
Das ist wirklich mal passiert.
Der Denzel Washington und der John Travolta haben mitgespielt bei dem. 2009. Aber das ist ein Remake von einem Film aus dem Jahr 1998 und das aus dem 1998 ist ein Remake aus einem Film von 1974.
Hey,
das ist schon dreimal. Und jetzt wird es nochmal in der Serie verarbeitet. Grossartig. Aber halt nicht in den USA, sondern es spielt in Berlin. Das habe ich noch lustig gefunden. und irgendwie so erfrischend. Wer schon mal zu Berlin ist und mit der U-Bahn ist gefahren, wird das wiedererkennen. Jetzt haben sie, soweit ich das beurteilen kann, recht detailgetreu nachgestellt. Ich weiß nicht, ob sie da jetzt auch so einen echten U-Bahn-Wagen genommen haben und dort drin gedreht haben. Aber es wirkt auch so. Es wirkt mega detailgetreu und es ist halt auch cool, deutsche Schauspieler und so mal Deutsch gehörst, wo geredet wird. Und nicht nur so ein Alibi-Deutsch, sondern es macht wirklich Sinn, was sie sagen. Es sind halt wirklich deutsche Schauspieler. Und dann hat es noch einen dummen Twist, der schon in der ersten Episode revealed wird. Jetzt ist die Frage, wollt ihr wissen, was der Twist ist, oder wollt ihr komplett blind reingehen? Ich habe das Gefühl, in den Marketingmaterialien ist es auch schon klar, was der Twist ist. In den Trailer und so.
Ich glaube, ich habe keine Zeit, Mann.
Luca?
Ja. Der Luca wollte es vielleicht schon mal schauen.
Ja, ich wollte es schon schauen.
Der verrate es nicht. Ich sage einfach so viel, es ist ein dummer Twist.
Okay.
Und genauso packen wir uns jetzt etwas Neues überlegen. Wie kann der Idris Elba in seiner Rolle irgendwie etwas anderes machen, als er in der ersten Staffel gemacht hat? So.
Okay.
Und das ist alles, was ich sage in dem Fall. Aber ja, schau mal, und dann kannst du mal ein Update geben, ob du es so dumm gefunden hast wie ich.
Alright. Das ist High-Check, zweite Staffel auf das ist auf Apple
TV, ja, genau.
Gut, dann gehen wir weiter in die Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der Spielecke.
Das gibt es nicht auf Apple TV, auch nicht auf Disney Plus. Dafür auf PC, PlayStation und Xbox, wer noch eine hat. Crimson Desert, ein neues Open-World-Rollenspiel, Singleplayer-Rollenspiel vom südkoreanischen Studio Pearl Abyss. Die haben vorher Black Desert Online gemacht, also das gibt es immer noch, sonst MMO. Und Crimson Desert hätte ursprünglich eben, glaube ich, auch ein Prequel werden zu dem. Das hat sich einfach immer weiterentwickelt, immer weiter verschoben. Und das ist einfach so ein monumentales Open-World-Spiel. Also eben, das tun ja immer alle gerne mit einem Superlativ um sich werfen, aber vermutlich ist es schon eines der grössten. Hm. Und wirklich einfach vollgestopft mit Sachen. Also gerade am Anfang ist es schon ein bisschen überwältigend, einfach die vielen Sachen. Hast du das Gefühl, das hat man manchmal noch, habe ich manchmal bei so Games, bei so neuen, die auch gross sind, hat man das Gefühl, hey, das ist wie, das zu viel oder zu gut, um wirklich, das kann doch gar nicht sein, dass das alles da drin ist. Ja. Also all die Animationen und die Systeme und so. Aber es ist wirklich, ich habe es wirklich sehr verreckt gefunden, auch wenn es auf eine Art nicht, wie nichts, es kann nicht perfekt sein, aber es hat mich wirklich recht reingenommen. Ich habe jetzt über 50 Stunden gespielt und bin irgendwie einfach wirklich immer noch nie. Nicht. Also, weißt du, Story bin ich irgendwie der Hälfte und ich habe jetzt nicht das Gefühl, nur anderes Zeugs gemacht. Ich habe schon viel Hauptstory gemacht, bin aber gleich nicht für sich gekommen. Um was geht es? Es ist so eine typische Mittelalter-Fantasy-Welt. Du bist so einer von diesen Greymanes, Graumänen heisst es im Deutsch. Und das fängt irgendwie an. Es ist das gleiche Intro, das ich an der Gamescom schon gespielt habe. Dein Clan wird da irgendwie abgeschlachtet von den Black Bears, von den Schwarzbären. Dann tust du wieder Aragorn, fliegst von den Klippen runter ins Wasser und dann... Hey, nachher geht es wirklich innerhalb von... Ich habe das Gefühl, in einer halben Stunde passiert das alles. Eben, du triffst deine Leute, die werden überfallen, wirst abgeschlachtet, lebst natürlich nachher wieder. Also eine Minute später wachst du auf bei so einem Fischer, ein Dörfli, irgendeine Familie, die dich aufgepäppelt hat. Laufst mit denen weiter, der wird überfallen von zweien oder bedroht, die metzelst du ab, dann reitest du mit dem ins Dorf. Dann fragt dich schon mal jemand, hey, meine Katze ist davon gesäckelt aufs Dach, kannst du die bitte holen? Dann lernst du klettern, gehst aufs Dach, holst die, dann hörst du irgendeine rufen aus der Kanalisation, dann gehst du ab, dann ist dort eine Frau gefesselt, das ist dann irgendein Hex und die tut dich dann in so eine Luftwelt mitnehmen, Abyss, das ist wie bei so Zelda Tears of the Kingdom oder hat es in Breath of the Wild auch schon gegeben? Jetzt bin ich wieder verwirrt.
Also schwebende Inseln?
Ja.
Nein.
Das ist ja nicht gegeben. Das verwechselt die auch schon. Du bist in so einer schwebenden Welt und
die kannst schwebende Welt heisst Abyss.
Ich glaube, die heisst Abyss, ja.
Das ist ja also, Bild.
Macht Sinn.
Also
macht Sinn?
A, B, ja, Y, S, S. Ja, weiss ich auch nicht. und dort hast du so Rätsel, wo dann auch, wie bei Zelda, mit so... Du hast wie ein Energielasso oder so, weißt, wo kannst du Sachen bewegen oder drehen und dann machst du immer ein paar Rätsel und am Schluss sagt sie dir, hey, übrigens, da hat er noch so einen Umhang und mit dem kannst du dann fliegen, solange deine Ausdauer langt und dann springst du dort wieder oben runter und zurück auf die Welt und dann geht es wirklich so in dem Tempo weiter. Einfach. Und am Anfang hast du das Gefühl, es ist so zusammenhangslos. Mhm. Wer würde sich so verhalten? Dein Clan ist abgeschlachtet worden, du bist fast gestorben. Und im nächsten Moment eben da, lebst du schon wieder. Das ist egal, über das reden wir nicht. Geh die Katze retten, mach das. Spielst du noch Chemiefäger irgendwo? Die einen sagen, hey, das Chemie ist verstopft, kletter Schuhe mit einem Besen aus Chemiebutzen. Hey, das sind tausend Sachen. Am Anfang ist es völlig weird, finde ich. Und die Figur, der Cliff, der macht einfach immer so ein Furzgesicht. Er hat wirklich nur einen Gesichtsausdruck. Er schaut einfach immer so ein bisschen ernst, immer so ein bisschen. Und der.
Ja, schon auf dem Cover gesehen. So. Ja. So, ja, ja, ich weiß, es Mensch.
Und das ist wirklich so. Das ist ein Schwachpunkt, finde ich, vom Game. Einfach die Story. Es gibt den Konflikt mit diesen Black Bears. Und das ist irgendwie mega.
That's it.
Ja, wirklich.
Also. Aber der Reiz ist einfach so die riesige Spielwelt und einfach das Erkunden oder zu schauen, was da alles ist.
Das finde ich genau, wo wirklich. Das ist irgendwie faszinierend. Also, es sieht ja wirklich sensationell aus, wenn ihr das Game. Also, grafisch ist es wirklich krass. Und dann hat es halt. Es ist wirklich. Was ich halt schon. Wenn ein Open-World-Game mich packt, dann ist es wirklich, wenn du irgendwo rumschaust und findest, ach, das sieht spannend aus. Da steht jetzt irgendein Turm. Mhm. Und ich bin wirklich am Abend, bin ich mal eineinhalb Stunden rumgeritten und habe wirklich nur so einen Schneisen gemacht in der Karte. Mhm. Also weißt du, irgendwie. Krass. Es ist wirklich. Schau, ich habe wirklich gedacht, es ist wie bei WoW früher.
Ja,
wenn du
ja,
mal das
ja,
Ross ja. hast und gefunden hast, ja, jetzt gehe ich einfach mal erkunden.
Einfach die riesige Welt gucken und du hast keine Ahnung gehabt, was als nächstes kommt. Du hast alles auf die eingesogen, die ganze Umgebung. Cool. Und einfach wirklich so das Gefühl gehabt, ich bin ein Entdecker in einer Welt, wo niemand vorher durch ist.
Genau so ist mir wirklich vorgekommen. Und es ist, weil du bist mit der Hauptquest auch, bist du mega lang in dieser ersten Region. Also ich bin ja jetzt eben nach 50 Stunden, glaube ich, zweimal in einer anderen Region gewesen. Also hat mich das Game in eine andere Region geschickt. Von der Hauptquest. Aber du kannst es selber erkunden. Und eben, es hat halt also die normale, soll man sagen, so eine grüne, felsige, aus einer Mittelalterwelt. Aber es hat so eine wirklich so Red Dead Redemption-mäßige Wüste mit Zeug. Weißt du, so Steampunk-mäßig. Mhm. Nebendran habe ich irgendwelche mechanischen Insekten gesehen. Und dann hat es auch Berge mit Schnee. Und dann hat es so Klimazonen, die ich noch nicht ganz herausgefunden habe. Du hast einen kalt und warm. Und ich glaube, es beeinflusst einfach die Ausdauer. Und genau, aber du kannst eigentlich einfach so ein bisschen machen, was du willst. Quests, also du kannst irgendwo mit den Leuten reden, auch in diesen, weißt du, es hat kein Level eigentlich, die Welt. Mhm. Du merkst einfach, dass andere Gebiete, die Gegner dann einfach ein bisschen stärker sind. Das merkst du irgendwie schon, aber du kannst sie schon bekämpfen, aber du merkst, weil normale Gegner kommen meistens in Gruppen von, ich weiß nicht, 3 sind wenig, 20 ist nicht ungewöhnlich. Ein Camp kann auch 50 Leute haben. Also, und du kannst dann halt wie alle, Ghost of Tsushima oder Yotei, weißt du, irgendwelche Camps befreien von anderen und dann ziehen dann deine Leute ein und dann gibt es dann Shops und so Sachen. Und ich habe auch schon mal irgendwie so eine Grube, was heißt so Bau, so Erzabbaugrube, was auch immer, mit so einem gigantischen Kranen und so. Also schon irgendwie 40 Minuten lang Gegner umgemöbelt, bis die endlich mal leer gewesen sind. Meistens braucht es nicht so lange. Und dort hat es natürlich noch irgendeinen huren Bosskampf gehabt, gegen so einen, wie so im Bioshock, der Big Daddy.
Ah,
so komisch mit so Schraubenhänden und
also Gegnerdesigns und was ihr in der Welt findest, ist irgendwie all over the place. Also es gibt so viele unterschiedliche irgendwie Stilrichtungen oder im Sinne von, du findest so Fantasy-Sachen, aber so Steampunk-Zeug gibt es. Also es ist irgendwie so ein riesiges Spiel mit so viel unterschiedlichem Zeug. Das finde ich so faszinierend irgendwie.
Und es passt irgendwie zusammen. Also das habe ich halt, du hast jetzt nicht irgendwie, genau, ich finde, man hat nicht den Eindruck, dass es nicht passt. Es ist
also gleich irgendeine so kohärente Vision, genau, die alles zusammen hat. Okay.
Und eben, man kann gar nicht alles erzählen, es hat so viel. Also.
Du hast ja am Spiel 5 von 5 Sternen gegeben, oder? Ich habe gesehen, jetzt auf OpenCritic und Metacritic ist es unhure kontrovers, die Wertung. Also du hast wirklich von 10 von 10 bis zu 5 von 10, hast alles.
Ich glaube, es hat einen 80er Schnitt jetzt, oder irgendwie?
Bei Metacritic ist es 78, bei OpenCritic ist es 80, ja. Also, und ich glaube, es ist so ein Spiel, wo man entweder halt verdammt reinkommt und die Open World verdammt geil findet oder die Kritikpunkte, die du erwähnt hast, die reissen einem so draus, dass man es wie gar nicht ja, irgendwie gar nicht kann geniessen, die Spielwelt. Oder? Das ist irgendwie so, man muss sich darauf einlassen, auf das Spiel.
Hey, genau, also ich habe jetzt nicht irgendwie, ich habe mich überhaupt nicht müssen zwingen. Ich bin wirklich gut trainiert gekommen, aber es ist schon, es gibt einfach Sachen, genau, die können einfach zu fest anecken. Also es ist schon, es fängt an bei der Steuerung.
Ja.
Hey, es ist gefühlt, jede mögliche Tastenkombination wird genutzt. Also weißt du, wirklich so zwei Tasten plus eine andere gedrückt haben oder die eine gedrückt haben, dann loslassen und dann den anderen wieder drücken. Weißt du, zum Beispiel, du hast so wie so einen Geisterkraft, Fokus oder so. Dann drückst du beide Analog-Sticks, dann gehst du die Fokus-Stands, dann lässt du den rechten los und dann musst du aber den nochmal drücken und draufbleiben und rumschauen. Und dann kannst du wie so, dein Zielkreuz verschiebt sich dann in die Tiefe und wenn dann das anvisiert ist, wo du treffen kannst, loslassen, dann macht er den auf. Oder die Menüs, die ich mich immer wieder verheddere, weil die sind wie so. Also weißt, wenn du die Menütaste drückst und ins Menü reingehst, navigierst sie mit der oberen, also ich habe mit Controller gespielt, mit der R1 und L1 navigierst die unteren und mit der hinteren Tasche die oberen. Du musst aber manchmal bei der oberen ein Menü anwählen und kommst dann ins untere und wenn dann aber wieder im unteren aus Versehen die andere Tasche drückst, dann navigierst du wieder oben weg und das ist auch so.
So verschachtelt, ja.
Hey, und genau, und beim Kampf ist halt schon, übrigens, Flo, genau, Kampf, ich finde es hure geil. Es ist ein halbes Wrestling-Game. Du hast richtig geile hure Wrestling-Moves im Fall. Es ist ja sonst mit so Schwerter, Axt und alles Mögliche. Und du hast ja wirklich so Wrestling-Moves. Und es gibt natürlich auch Wrestling-Minigames. Du kannst wirklich, geil, wenn du sie von hinten nimmst, dann machst du so Body-Slams und du kannst Dropkicks machen. Jetzt habe ich einen Move, da muss ich drücke die eine Taste lang, dann sprintet er auf ihn zu und kickt ihm ins Gesicht. Dann musst du die zwei anderen Taschen drücken, dann hebt er ihn noch dabei und schwingt ihn um wie ein Helikopter. Voll geil, Mann! Also, und du kannst auch die Leute umrühren.
Mario und Bowser.
So. Hey, ich liebe es. Wenn die Gegner zu schwer sind oder es hat in sich eine Klippe hat, ich stehe einfach eine Klippe an und wirf einfach alle ab. Ich liebe das, Mann. Einfach, ich habe 20 Leute, schmeiße ich einfach über die Klippen. Und manchmal ist es nicht hoch genug, dann stehen sie noch runter.
Ich freue mich da jetzt doch. Ich glaube, das wird so ein Game sein, wo so ein bisschen wie bei Elden Ring, wo ich so wie das Gefühl hatte, dass wie merkst, dass die Community online, dass sie es so zusammen entdecken oder dass man zusammen entdeckt, was es in dieser Spielwelt alles gibt. Dass du dann irgendwie liest, hey, hast du gewusst, dort und dort in dieser Hölle habe ich das gesehen. Und dann gehst du selber schauen und so. Auf das Erlebnis freue ich mich. Das ist, bei so riesigen Spielen ist das immer das Coolste, finde ich, so zusammen mit anderen Leuten Spielwelt zu erleben. Und ich bin sehr gespannt, ob es mich packen wird. Und ich glaube, so wie du es erzählt hast, muss ich einfach mit durch den Anfang durchkämpfen und so ein bisschen das mühsam am Anfang durchbekommen. Und wenn ich dann in der offenen Spielwelt bin und kann erkunden, wird es mir, glaube ich, sehr gefallen.
Verdankenswerterweise fängt sie auch an mit einem Kampf und der Kampf ist so richtig wuchtig. Also, yeah. Wenn du einfach eine normale Gegner reinhaust, das fetzt Huren, oder? Und eben, ich finde, es ist schon auf eine Art Pacing vielleicht ein kleines Problem. Ich meine, ich habe unendlich lang die gleiche Rüstung gehabt und du findest dann schon andere oder du kannst auch deine Waffen upgraden, aber es braucht dann halt viele Ressourcen und das kostet auch wieder Zeit, die zu finden. Und dann, ich kämpfe einfach mega lange mit dem Gleichen. Ich habe immer noch ein Ross und es gibt Dinge 30 verschiedene Reittiere. Weißt du, so Bären und Drachen. Und
ich habe gestern mit dem Ross. Und wie viele Spielstunden hast du schon?
Über 50.
Oh. Bären. Ey, aber du hast dich mega verloren in
Nein, einfach nicht einmal unbedingt.
Szeneriebestunden und Sidequests, oder?
Ich weiß auch nicht, vielleicht halb. Also, ich habe schon einfach anderes Zeugs auch gemacht. Und das ist für mich immer ein gutes Zeichen, oder? Wenn man.
Ja.
Also weißt, hey, am Anfang hat es ohne Scheiß gefühlt alle 100 Meter so ein Wanted-Poster. Ständig. Du hast das Gefühl, da hat es nur Banditen in dieser Welt. Alle werden gesucht. Und die sind easy, die geben Geld, aber die musst du wirklich alle zurückbringen. Weißt, von mega weit her musst du immer ins erste Kaffee bringen. Das habe ich irgendwie dreimal gemacht und dann habe ich gefunden, das ist eine völlige Zeitverschwendung. Wieso mache ich das überhaupt?
Das lenkt es dir mal, ja.
Und eben, du hast noch ein Camp, das sich ausbaut, weißt, wie bei Red Dead, wo du kannst nachher, du sammelst ja dann deinen Clan wieder zusammen und die kannst dann für so Jobs schicken. Ich kann einen Heißluftballon bauen, wo ich noch nicht einmal weiss, was er macht. Auch irgendein Transportvehikel. So viel Zeug. Ja, es hat viel. Aber... hey, du musst nicht alles machen. Und eben, was ich geil finde, auch, du entdeckst auch viel so Geheimnisse. Weißt, ich habe so ein, wie heisst es, die südkoreanische Serie natürlich.
Squid Game.
Ja. Es hat ein Rätsel gehabt, und ich zuerst so, was muss ich da machen? Und dann plötzlich so, ah, das ist ja Squid Game. Und so, ah. Lust, man da ist lösen. Und das ist geil, oder, dass du das Gefühl hast, wirklich, du kannst umreisen und Zeugs finden und eben abgefahrene Bossgegner. Und, nein, wirklich, also ich find's super, aber eben, es ist schon so, die Steuerung ist kompliziert, die Story ist, das ist wirklich schade, ist die nicht. Also, weißt, so, und durch das, finde ich, ist natürlich auch die Welt wie nicht so lebendig. Mhm. Weil ja. Ich kann dir nichts über die Welt sagen. Das gibt einfach, ich weiss, wie sie aussieht, aber die haben keine Persönlichkeit, eigentlich, die Völker. Einfach die streiten mit dem und ich weiß nicht, warum die mit Elektrozeug rumschiessen und Steampunk dort und wieso die anderen mit Insekten kämpfen. Und das würde es natürlich schon das Ganze so anheben. Darum, da finde ich, spüre ich so die MMO-Basis.
Ja, voll. Ja, es ist echt wie ein MMO für Singleplayer.
Ja, weil ich meine, im WoW, ich doch nie etwas gelesen, ich habe keine Ahnung, warum ja, ja. Aber selbst steht da nicht gleich das Gefühl, das hat es, glaube ich, trotzdem vielleicht noch ein bisschen besser vermittelt. Möglicherweise. Ja. Aber hey, trotzdem, es sieht geil aus und ja, genau, unendlich lang.
Ja, damit gerechnet, dass es das neue top-bewertete Spiel von diesem Jahr wird. Aber,
das hätte mich nicht gewundert,
ja.
Aber das wundert mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht.
Dass es kontrovers ist, ja. Ja. Das top-bewertete Spiel von diesem Jahr bleibt Pokémon Pocopia.
Das ist krass.
Das ist mit 90 im Moment auf OpenCritic.
Ich glaube, das ist Konsens. Okay. Auch größer. Genau, das ist Crimson Desert, genau, ist ab heute, also ab dem 19. ist es verfügbar. Und ja.
Für PC, spannend. Ja.
Und PS5 und
PS5
ja. Ja, genau.
Ja, da bin ich auch gespannt, wie es auf Mac. Konsole läuft. Ja.
Und Mac,
ja, genau. So lustig.
Zum Launch für Mac. Ja. Ich wollte es noch testen, aber meine Review-Version ist noch nicht gegangen auf Mac. Das hätte ich noch kurz testen.
So geil.
Genau. Also, dann wäre es das gewesen. Dann danke ich euch fürs Zuhören und fürs Mitmachen. Bis in der Woche. Tschüss miteinander.
Tschüss.